SRF 1.
Uhr. Sie hören die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Es freut mich, dass Sie dabei sind. Weniger Lastwagen auf den Straßen durch die Schweizer Alpen, und zwar so wenig wie noch nie, seit man sie zählt. Der deutsche Geheimdienstchef hat nach Chemnitz bewusst Zweifel gesät. Ein No-Go, findet unser Korrespondent. Dann, wie Frankreichs Präsident Macron nun auch ein Präsident der Armen werden will. Und Wissen soll allen zugänglich sein, sagt der Schweizerische Nationalfonds. Open Access heißt das Zauberwort gegen die Vormacht einzelner Fachzeitschriften. Aber auch dieser offene Zugang hat seine Tücken. Wir reden darüber im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Guten Mittag. Noch nie in den letzten 20 Jahren sind so wenig Lastwagen auf der Straße durch die Schweizer Alpen gefahren wie im letzten halben Jahr. Beim Bund ist man zufrieden und betont, dass man dem Verlagerungsziel der Alpeninitiative ein Stück näher gekommen sei. Ob das so bleibt, ist aber unklar. Ivan Santoro berichtet.
Rund 480'000 Lastwagen sind im ersten Halbjahr 2018 durch die Schweizer Alpen gefahren. Das sind 12'000 oder 2,5% weniger als in der Vorjahresperiode. Und gleichzeitig so wenig wie noch nie, seit man 1999 begonnen hat, den Lastwagenverkehr von der Straße auf die Schiene umzulagern. So wie es das Volk mit der Annahme der Alpeninitiative verlangt hatte. Gregor Saladin, Sprecher des Bundesamtes für Verkehr BAV, sieht den langfristigen Trend zu weniger Lastwagen auf der Straße bestätigt.
Grundsätzlich kann man sagen, dass die Entwicklung positiv ist. Das gewünschte Resultat, dass eben weniger Lastwagen durch die Schweizer Alpen fahren, ist erreicht worden. Zwar noch nicht so, wie es das Verlagerungsziel vorsieht, aber es geht in die richtige Richtung.
Aber eben, von diesem Verlagerungsziel ist man noch weit entfernt. Denn dieses liegt gemäß Verfassung bei maximal 650'000 Lastwagen jährlich, welche durch die Alpen donnern dürften. Und dieses Ziel werde man dieses Jahr nicht erreichen, erinnert Jörn Pult, Präsident des Vereins Alpeninitiative.
Die heutigen Zahlen beweisen, die Verlagerungspolitik funktioniert. Sie ist eine Erfolgsgeschichte dank der Alpeninitiative. Der Bundesrat muss einfach noch ein bisschen mehr Energie in die Umsetzung reinstecken und dann kann man das Verlagerungsziel problemlos erreichen.
Beim Bund geht man davon aus, dass man dies bis 2020 schafft. Wenn nicht, müsse man andere Maßnahmen treffen, sagt Sprecher Saladin vom Bundesamt für Verkehr. Auffällig an den heute präsentierten Zahlen, obwohl der Transitverkehr auf der Straße zurückgegangen ist, konnte die Schiene bisher davon nicht profitieren, denn die Zahl der transportierten Bahngüter durch die Alpen blieb 2018 bisher unverändert, ja, ist gar leicht zurückgegangen. Die genauen Gründe seien nicht klar, sagt BAV-Sprecher Saladin.
Ein möglicher Grund ist, dass nach dem längeren Unterbruch in Rastatt im letzten Jahr vielleicht die ganzen Logistikketten umgestellt wurden, dass vielleicht Güter anderswo beschafft werden. Das heißt, dass nördlich der Alpen eben auch für die Produktion dann Rohstoffe oder Zwischenprodukte beschafft werden, wie auch südlich der Alpen. Wir können das im Moment noch nicht sagen.
Ob der Güterverkehr auf der Schiene mittelfristig zulasten des Lastwagentransits durch die Alpen zunehmen wird, das sollte man im nächsten Frühjahr sehen, wenn die Jahreszahlen 2018 vorliegen.
Ivan Santoro. Nun ins Nachrichtenstudio zu Maybrit Horlacher und weiteren Meldungen in der Übersicht.
Vier Betreiber von Atomkraftwerken haben sich vor Bundesverwaltungsgericht vergeblich gegen einen Entscheid des Bundesrats gewehrt. Der Bundesrat hatte die Beiträge für die Stilllegung der Anlagen um 30% erhöht. Für die Erhöhung der Beiträge bestehe eine ausreichende gesetzliche Grundlage, halten die Richter in St. Gallen fest. Auch, dass der Bundesrat über die Erhöhung entschieden hat, sei rechtens. Er habe seine Kompetenzen damit nicht überschritten. Das Kernenergiegesetz sieht einen Stilllegungsfonds und einen Entsorgungsfonds vor. Finanziert werden diese durch Beiträge der AKW-Betreiber. 2015 führte der Bundesrat einen Sicherheitszuschlag von 30% ein. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts kann noch ans Bundesgericht weitergezogen werden. Der Nationalrat will bei den Schutzwesten für Armeeangehörige nicht sparen. Ein angemessener Körperschutz sei notwendig, befand eine Mehrheit und sprach sich gegen eine entsprechende Kürzung des Rüstungsprogramms aus. Der Bundesrat hatte beantragt, leichtere Schutzwesten für die Armeeangehörigen zu kaufen, für knapp 200 Millionen Franken. Dem Ständerat war dies zu viel und er kürzte den Betrag um 100 Millionen Franken. Es brauche nicht jeder Armeeangehörige zwei Schutzwesten. Nun wird sich der Ständerat erneut über das Geschäft beugen. Das ganze Rüstungsprogramm des Bundesrates hat ein Volumen von rund 850 Millionen Franken. Vor zwei Jahren wurde bekannt, dass Häftlinge in der Zürcher Strafanstalt Pöschwies mit KESB-Akten in Kontakt kamen. Nun hat das Bundesgericht entschieden, Personen, die in diesen Akten aufgeführt sind, können sich nicht als Privatkläger an Strafverfahren beteiligen. Die Akten der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB seien bereits sortiert angeliefert worden. Die Häftlinge hätten diese dann gebunden. Es sei deshalb nicht davon auszugehen, dass die Daten des Beschwerdeführers und seiner Familie an unberechtigte Dritte gelangt seien, so die Bundesrichter. Betroffen sind die persönlichen Daten von bis zu 60'000 Personen. Gegen mehrere Zürcher Staatsangestellte läuft deswegen ein Strafverfahren. Im Vierfachmord von Rupperswil hat der Beschuldigte Berufung eingelegt gegen die ordentliche Verwahrung. Er beantrage, diese ersatzlos zu streichen, teilen die Aargauer Gerichte mit. Im März verurteilte das Bezirksgericht in Lenzburg den 34-Jährigen zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe und verhängte eine ordentliche Verwahrung. Mit letzterer wird sich nun das Aargauer Obergericht befassen. Laut dem erstinstanzlichen Urteil hatte der Täter einen 13-jährigen Buben missbraucht und diesen sowie drei weitere Personen ermordet. Kurz danach suchte er im Internet erneut nach Minderjährigen. Die Schweizer Reisebüros haben ihren Umsatz seit mehreren Jahren erstmals wieder steigern können. 2017 betrug das Plus im Schnitt 3,3%, wie der Schweizer Reiseverband SRV mitteilt. Gemäss dem Verband profitiert die Branche von der angespannten Sicherheitslage. Diese sorge dafür, dass sich Kunden wieder vermehrt in Reisebüros informierten. Ein weiterer Grund für den Aufschwung sei die verbesserte Wirtschaftslage. Auch für das laufende Jahr rechnet der SRV mit steigenden Umsatzzahlen. Eine Meldung vom Eishockey. Fribourg-Gottéron hat den Vertrag mit dem kanadischen Trainer Mark French vorzeitig verlängert, um zwei Jahre bis 2021. Dies hat der Verein an einer Medienkonferenz bekannt gegeben. In der ersten Saison mit French scheiterte Fribourg im Playoff-Viertelfinal an Lugano. Das Wetter. Am Nachmittag zeigt sich noch teils die Sonne, dann ziehen mehr Wolken auf und es gibt gebietsweise Schauer oder Gewitter bei 25 Grad. Morgen Freitag regnet es zuerst noch im Osten stellenweise. Tagsüber gibt es dann ein Gemisch aus vielen Wolken, etwas Sonne und ganz vereinzelt Schauern bei 22 Grad im Norden. Im Süden ist es um 27 Grad und weiterhin oft sonnig.
Ja, dem Mann müsste man eigentlich vertrauen können, dem Chef des deutschen Bundesverfassungsschutzes. Doch dieser Mann hat sich mit Behauptungen sehr weit aus dem Fenster gelehnt nach den Ausschreitungen in Chemnitz. Trotzdem darf Hans-Georg Maassen seinen Job behalten. Worum es bei der ganzen Sache eigentlich geht, analysiert unser Deutschland-Korrespondent Peter Vögeli.
Der entscheidende Satz von Hans-Georg Maassen betraf nicht das Thema Hetzjagd, obwohl die Hetzjagd am meisten Aufregung ausgelöst hat, auf beiden Seiten der politischen Front. Der entscheidende Satz war, was der Chef des Inlandgeheimdienstes danach der Bild-Zeitung über das Video gesagt hatte. Es gebe keine Belege dafür, dass das Video authentisch sei, sagte Maassen und dann wörtlich, nach meiner vorsichtigen Bewertung sprechen gute Gründe dafür, dass es sich, gemeint war das Video, um eine gezielte Falschinformation handelte, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken. Wenn der Chef des Inlandgeheimdienstes von, Zitat, «guten Gründen» spricht und in seiner Funktion ist er naturgemäß gut informiert und dann noch anfügt, nach meiner vorsichtigen Bewertung kann das nur heißen, es ist so. Das bedeutet, eine unbekannte Gruppierung oder vielleicht sogar ein fremder Staat, wir wissen es nicht, hat es geschafft, ein gefälschtes Video in Umlauf zu bringen, um vom Tod eines Deutschen nach einem Streit mit Asylbewerbern abzulenken. Diese fremde Organisation hat es geschafft, Deutschland in Aufruhr zu versetzen, den inneren Frieden zu gefährden, gewalttätige Proteste zu initiieren und das Image Deutschlands weltweit zu schädigen, sagt der Chef des Inlandgeheimdienstes. Das wäre eine ganz neue Dimension der Ereignisse. Aber er konnte keinen Beweis dafür liefern. Im Gegenteil, das Video ist zwar kein Beweis für Hetzjagden, höchstens ein Indiz, aber es war echt, sagt der Verfassungsschutz jetzt. Hans-Georg Maaßen kann sagen, was er will. Aber als Chef des Verfassungsschutzes muss er es belegen können, sonst setzt er sich in der Tat mit denen, die Halbwahrheiten und Fake News verbreiten, ins selbe Boot. Der Verfassung des Landes im doppelten Wortsinn hat der Chef der gleichnamigen Behörde jedenfalls keinen Dienst erwiesen. Als Chef des Inlandgeheimdienstes sollte er wissen und schweigen. Für die Politik ist sein Chef, Innenminister Horst Seehofer, zuständig. Maaßen kann seinen Job behalten. Das war von vornherein klar. Bei einem Rücktritt wäre er zum politischen Märtyrer geworden. Das hätte nicht nur Angela Merkel, sondern gleichzeitig auch ihrem internen Widersacher Horst Seehofer geschadet. Profitiert hätte politisch nur die AfD. Und diesen Gefallen wollten die Regierungsparteien der AfD nicht machen.
Eins. Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Wie Schweizer Sportverbände Wettbetrügern das Handwerk legen wollen.
Es hat einen Fall gegeben in diesem Frühjahr im Tessin, wo Spieler kontaktiert worden sind, ob allenfalls Interesse bestünde an einem bestimmten Resultat. Und die Spieler sind sofort gekommen, haben sich gemeldet und dann war das Thema dann auch schnell vom Tisch.
Heißt es beim Schweizerischen Fußballverband. Dazu mehr später in der Sendung. Was für ein Hühnerleben. Im Hinblick auf die Abstimmung über die Fairfood-Initiative schauen wir, wie es das Federvieh bei uns hat und wie in ausländischen Geflügelzuchten. Zuerst nach Frankreich. Weder links noch rechts, weder schwarz noch weiß. Frankreichs Präsident Macron machte Analysten vor seiner Wahl ratlos. Im ersten Jahr seiner Amtszeit wirkte er wie der Präsident für die Reichen. Mit Steuergeschenken an Vermögende und Unternehmen versuchte Emmanuel Macron, die französische Wirtschaft anzukurbeln. Dieses Jahr will er etwas für die Bedürftigen tun, quasi für die andere Seite. Den Auftakt gemacht hat er heute mit einer Strategie gegen Armut. Aus Paris berichtet Daniel Voll.
In seiner Rede gab sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron einfühlsam. Armut, sagte er, bedeutet Kampf an allen Fronten. Denn Armut belastet die betroffenen Menschen überall.
Avec la pauvreté vient le manque d'accès au logement, à l'alimentation de qualité et donc à la santé. Avec la pauvreté viennent les difficultés dans l'éducation, la formation.
Mit der Armut beginne die Schwierigkeit, eine würdige Wohnung zu finden, sich gesund zu ernähren. Und Armut mache es schwierig, eine Arbeit zu finden. Arbeit, sie ist in Macrons Strategie gegen Armut ein zentrales Element. Sie soll Arbeitslose wieder zurück ins Erwerbsleben bringen. Denn ohne Arbeit gibt es keine Chance im Kampf gegen Armut. Ohne Produktion könne auch kein Wohlstand entstehen.
Parce que s'il n'y a pas d'emploi, il n'y a aucune chance de régler le problème de la pauvreté. Parce que s'il n'y a pas de production, il n'y a aucune chance de faire de la redistribution. Ou alors elle se fait aux dépens des quelques-uns qui produisent et qui finiront par.
Und dies werde zu Lasten einer künftigen Generation geschehen, die noch weniger Möglichkeiten haben werde als bisher. In den Augen Macrons haben vor allem die bisherigen Strukturen versagt. Die Behörden hätten Armut mehr verwaltet und nicht gelöst. Es gäbe in Frankreich ein Gewirr von Ämtern und Kompetenzen, die will er entflechten und vereinfachen. Rund 8 Milliarden Euro will die Regierung Macron in den kommenden 4 Jahren für ihre Strategie gegen die Armut investieren. Neben einer Neuordnung der Sozialversicherung plant sie eine Reihe von einzelnen Maßnahmen, die vor allem Jungen und Kindern helfen soll, gar nicht erst in Armut zu fallen. Zum Beispiel für eine bessere Ernährung armer Kinder. Oder durch die Verlängerung der Schulzeit. Die Schulpflicht soll in Zukunft bis zum 18. Lebensjahr gelten, 2 Jahre länger als bisher.
Ja, Daniel, voll in Paris, ein ganzes Bündel gegen Armut. Sie haben Jugendliche und Kinder erwähnt. Wer in Frankreich ist denn vor allem von Armut betroffen? Wie verbreitet ist sie?
Man muss sagen, Armut ist in Frankreich inzwischen ein Massenphänomen, das 14% der Bevölkerung trifft, bestimmte Gruppen der Gesellschaft ganz besonders stark. Zum Beispiel jede dritte Familie mit nur einem Elternteil gilt als arm. Besonders stark betroffen sind auch Junge. Jeder 5. Bewohner Frankreichs unter 20 Jahren ist statistisch gesehen arm.
Die Regierung um Emmanuel Macron hat jetzt Massnahmen vorgestellt. Ihre Einschätzung, hilft dieser Plan jetzt all den Menschen?
Es gibt bestimmt viele Einzelmaßnahmen, die ganz gezielt bestehende Missstände angehen. Zum Beispiel das Angebot, dass sich Kinder künftig vor Beginn des Schulunterrichts verpflegen können. Denn heute kommen Hunderttausende von Schulkindern ohne Frühstück in den Unterricht, zum Beispiel, weil ihre Mutter gar nicht zu Hause war, weil sie arbeitet und weit weg arbeiten muss, also sehr früh aus dem Haus muss. Und dies schränkt dann die Konzentrationsfähigkeit der Kinder deutlich ein und belastet damit auch ihre Lernfähigkeit. Ganz abgesehen von anderen Einschränkungen, die auch mit Armut verbunden sind, zum Beispiel schlechte Wohnungen. Dass viele Kinder schlecht ernährt sind, das ist hier in den letzten Tagen sehr intensiv diskutiert worden, denn in Frankreich ist Ernährung sehr wichtig. Besser fördern will man aber auch Junge, zum Beispiel durch eine Verlängerung der obligatorischen Schulzeit, die endet in Zukunft erst mit 18 Jahren. Wer also mit 16 keine höhere Schule besucht oder eine Berufsausbildung beginnt, der soll noch weiter zur Schule gehen und dort allgemeine Weiterbildungskurse besuchen. Damit will man auch verhindern, dass Junge bereits mit 16 eben irgendwo sich aus der Arbeit wegschleichen und auf der Straße landen.
Die Umfragewerte von Präsident Macron befinden sich im Sinkflug. Daniel Voll, hilft der Plan auch ihm, dem Präsidenten?
Das sollte er, denke ich, denn Macrons Popularität ist in den vergangenen Wochen auf rekordtiefe Werte gesunken. Nur noch etwa ein Fünftel der Bevölkerung vertraut ihm. Das sind weniger als zur gleichen Zeit seinem Vorgänger François Hollande. Das liegt auch daran, dass viele seiner Wähler von seiner bisherigen Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik sehr enttäuscht sind. Sie ist ihnen zu wirtschaftsfreundlich und zu wenig sozial. Dies möchte Emmanuel Macron nun korrigieren. Er gab sich heute bei seiner Rede auch besonders einfühlsam und betonte mehrmals, er habe in seinen Gesprächen mit Betroffenen sehr gut zugehört.
Danke, Daniel Voll. Einschätzungen direkt aus Paris. Mit Sportwetten lässt sich sehr viel Geld machen. Und wo viel Geld im Spiel ist, sind oft auch Betrügereien nicht weit. Beispiele von Schiedsrichtern oder Spielern, die sich haben bestechen lassen, gibt es genug. Diese Woche hat sich der Nationalrat dafür ausgesprochen, ein Übereinkommen des Europarats gegen Wettbetrug zu unterzeichnen. Auch in der Praxis kämpfen Schweizer Sportverbände offenbar mit einigem Erfolg gegen Tricksereien. Bei einer Fußball-Cup-Partie vor 3 Wochen zum Beispiel hat ein Überwachungssystem Alarm geschlagen, weil ungewöhnlich hohe Summen auf den Sieg einer Mannschaft gewettet worden sind. Der Verdacht auf Wettbetrug hat sich dann allerdings nicht bestätigt. Sportredaktor Bert Sprecher.
Noch ist der aktuelle Fall nicht definitiv abgeschlossen, aber Marco Fona, der Medienchef des Schweizerischen Fußballverbandes, rechnet nicht damit, dass die ausstehenden Untersuchungen den Manipulationsverdacht noch bestätigen werden.
Dürfte eigentlich nichts mehr kommen. Wir haben das natürlich mit der gebotenen Seriosität untersucht. Wir haben mit Direktbetroffenen gesprochen. Wir kamen eigentlich zum Schluss, dass es einfach eine Spielentwicklung war, die es im Fußball eben auch geben kann.
Ein Fehlalarm also, aber positiv, dass die Alarmsysteme arbeiten. Wichtig auch, dass der Fußballverband dieses Problem weiterhin mit einem Präventionskonzept bekämpft. Dabei werden die Sportlerinnen und Sportler auf die Machenschaften und Vorgehensweisen der Wettbetrüger sensibilisiert. Und das funktioniert, sagt Marco Fona.
Es hat einen Fall gegeben in diesem Frühjahr im Tessin, wo Spieler kontaktiert worden sind, ob allenfalls Interesse bestünde an einem bestimmten Resultat. Und die Spieler sind sofort gekommen, haben sich gemeldet und dann war das Thema dann auch schnell vom Tisch.
Ähnlich dem Fußballverband betreiben auch die anderen grossen Sportverbände in der Schweiz solche Konzepte. Und es gibt zusätzlich auch die Vereine, die versuchen, die Einflussnahme von außen auf das Spiel zu verhindern. Zum Beispiel der Eishockey-Club, die Rapperswil-Jona Lakers. Ihr Medienchef René Schmid hat deshalb Mitarbeitern von Wettanbietern den Zutritt auf die Medientribüne verwehrt. Diese Reporter sitzen oft wie Journalisten auf den Tribünen und übermitteln möglichst viele Live-Daten. Diese werden dann für Wetten benutzt. Dabei handelt es sich um Daten wie Tore, Strafen oder andere Vorkommnisse. René Schmid will diese Reporter nicht im Stadion sehen. Damit will er die Distanz zu den Wettanbietern signalisieren. Und er verhindert damit auch, dass dieser Reporter eventuell einen Wettbetrug von der Tribüne aus orchestrieren könnte. Sprich, dass er den Spielern verdeckt Zeichen geben kann.
Meiner Ansicht nach ist es wichtig für die Sportclubs, dass sie unabhängig von Wettanbietern sind, soweit es möglich ist, dass damit die Integrität des Sports möglichst erhalten wird.
Sportvereine sollen nach seiner Ansicht nicht von Wettanbietern unterstützt werden oder wie in diesem Fall die Infrastruktur der Clubs nutzen. Dies macht er auch, weil nicht immer klar ist, für wen diese Reporter arbeiten.
Die Bedenken meinerseits liegen da, dass mir nicht ganz klar ist, wer genau hinter diesen Datasammlern steht. Da weiß ich, sehe ich eine Webseite, auf der steht ein paar schöne Bilder und ja, wir sammeln die Daten von Fußball, Hockey, Baseball, was weiß ich was. Ich habe keine Ahnung, wie und wem diese Daten weiterverkauft werden und was die damit machen.
Grundsätzlich kann damit alles gemacht werden. Wettanbieter können sie für Live-Wetten nutzen, aber auch die Kunden könnten diese Daten verwenden und davon profitieren. Zudem könnten sie in dubiose Kanäle abfließen. Deshalb verbannt René Schmid diese Reporter aus dem Stadion, wie dies in anderen Ländern bereits geregelt ist.
In Australien ist es sogar per Gesetz nicht erlaubt, diese Realtime-Sportsdata zu sammeln. Wird vor allem im Tennis gemacht. Es gibt einen Fall von 2015, dass ein Besucher in Melbourne am Tennisturnier tatsächlich vom Platz weggewiesen wurde und dann auch eine Buße bezahlen musste.
Ein solches Gesetz gibt es in der Schweiz nicht. Die Diskussion, wer diese Live-Daten aus den Stadien sammeln und nutzen darf, ist aber angelaufen.
9:09. Zum Frühstück ein Ei, im Sandwich etwas Schinken, zum Znacht Geschnetzeltes. Schweizerinnen und Schweizer essen gerne Fleisch und Eier. Und zwar so viel davon, dass nicht alles in der Schweiz selber produziert werden kann. Die Initianten der Fairfood-Initiative kritisieren dabei die Bedingungen vieler Massentierhaltungen im Ausland. Wo aber sind eigentlich die Unterschiede bei den Anforderungen an die Tierhaltung im In- und Ausland? Das hat Andrea Jacki am Beispiel von Hühnern wissen wollen.
Weiße Hühner picken nach Körnern, scharren im Sägemehl, halten ihren Kopf schief und beäugen neugierig den Eindringling in ihrem Stall. Diese Legehennen leben bis zu 1,5 Jahre. Danach bringen sie die gewünschte Qualität bei ihren Eiern nicht mehr. Sie werden getötet. Zu Lebzeiten gehe es ihnen besser als vielen Hühnern in Brasilien und auch solchen in EU-Ländern, sagt der Leiter des Forschungszentrums, Hanno Wirbel, Professor für Tierschutz an der Universität Bern.
Wir haben in der Schweiz auch bei Hühnern wie bei den meisten anderen Bereichen des Tierschutzes haben wir höhere Minimalanforderungen. Das heißt zum Beispiel die Bestandsgröße in der Schweiz ist reguliert, in der EU gibt es das nicht. Das heißt dort sind eben Herden von bis zu 100.000 Tieren möglich.
In der Schweiz darf ein Produzent maximal 18.000 Hühner halten. Weiter ist die Käfighaltung in der Schweiz verboten. In der EU ist sie immer noch erlaubt. Dort haben die Hühner weniger Platz. Hier im Forschungszentrum in Zollikofen leben die Legehennen in einer Voliere.
Voliere heißt eigentlich eine Freilauf- und Freiflughaltung. Und das Entscheidende an dieser Haltung ist, dass sie strukturiert ist. Das heißt, es gibt verschiedene Bereiche für verschiedene Verhaltensweisen, die wichtig sind für das Normalverhalten dieser Tiere.
So kann sich das Huhn zum Eierlegen in eine dunkle Nische zurückziehen oder zum Schlafen auf eine Stange sitzen. Es kann immer fressen und trinken und im Sägemehl scharren, picken und Sandbäder nehmen. Das ist der Minimalstandard, den das Schweizer Gesetz verlangt. 10% der Hühner werden so gehalten. Die meisten, also 90%, haben es noch etwas besser, wie diese hier im Forschungszentrum. Sie profitieren zusätzlich von einer Art Wintergarten. Das heißt, sie haben mehr Platz, sehen Tageslicht und haben frische Luft. Die Schweiz kann einen Großteil ihres Bedarfs an Eiern selber abdecken. Gut 60% werden im Inland produziert, der Rest wird importiert. Beim Hühnerfleisch sieht es ähnlich aus. Fast 60% wurden im letzten Jahr im Inland produziert. Eingeführt wurden in absoluten Zahlen gut 45.000 Tonnen. Am meisten aus Brasilien. Ein großer Lieferant ist auch Deutschland, mit 2017 mehr als 7.600 Tonnen Geflügelfleisch. Die meisten dieser Tiere hätten kein gutes Leben gehabt, sagt Friedrich Müllen, Gründer und Aktivist der deutschen Soko Tierschutz. Das Problem sei die Massentierhaltung mit Zehntausenden von Tieren.
Die Tiere leben gut 4 Wochen, also werden von einem winzigen Küken zu einem knapp 2 Kilogramm schweren Tier aufgebläht durch Turbomast. Es ist eine Qualzucht und dann werden sie transportiert und geschlachtet.
Und die deutschen Hühnerfarmen würden sich kaum von denen in Brasilien unterscheiden. Weiter gäbe es in Deutschland viel zu wenige Kontrollen, kritisiert Tierschützer Müllen. Schweizer Nutztiere hätten es zwar tatsächlich besser, meint Müllen und macht sogleich eine Einschränkung.
Was die Nutztierhaltung angeht, für die meisten Tierarten ist es definitiv besser als im Rest von Europa. Aber das ist natürlich auch dadurch erkauft, dass die meiste Produktion ausgelagert wurde in Länder mit schlechteren Standards.
Zurück in die Schweiz. Auch Professor Hanna Würpel vom Zentrum für tiergerechte Haltung will die Schweiz nicht nur loben. Man dürfe nicht vergessen, Minimalanforderungen in der Nutztierhaltung seien ein Kompromiss zwischen Tierschutz, Wirtschaft und Gesellschaft. Es sei die Grenze vom Tierschutz zur Tierquälerei.
Das heißt, wir haben auch heute, auch unter Schweizer Bedingungen, natürlich Tierschutzprobleme, an denen wir auch tagtäglich arbeiten, um Lösungen zu finden, um das Leiden und die Schmerzen der Tiere zu mindern.
So würden beispielsweise die Legehennen ein Ei pro Tag legen, eine enorme Leistung, die ihren Organismus überfordere. Auch in der Schweiz gäbe es beim Tierschutz noch Verbesserungspotenzial. In Deutschland wiederum tue sich etwas, sagt Tierschützer Friedrich Müllen. Allerdings nur sehr langsam. So werde die Käfighaltung bis ins Jahr 2024 landesweit verboten sein. Schweizer Minimalstandard liege noch in weiter Ferne.
Ja, verstärkten Tierschutz fordert die Fairfood-Initiative, über die wir am 23. September entscheiden, insbesondere für Fleisch aus dem Ausland. Gegner sagen, gerade das würde die Fleischpreise in die Höhe treiben und Handelsverträge gefährden. Die Argumente finden Sie im Detail bei uns online, srf.ch/news unter Abstimmungen. Ihre Studien mögen Wissenschaftler vielleicht im stillen Kämmerlein betreiben. Was sie herausgefunden haben, soll aber an die Öffentlichkeit. Damit die Resultate auch anderen Forscherinnen und Forschern zugänglich werden. Traditionellerweise geschieht das in etablierten Fachzeitschriften großer Verlage. Es geht aber auch anders. Wissenschaftler publizieren in neuen, frei zugänglichen Publikationen oder Datenbanken. Open Access heißt das. Der Schweizerische Nationalfonds will diesen, wie er sagt, goldenen Weg zum Standard machen. Katrin Zöffel von der SRF Wissenschaftsredaktion. Was verspricht sich denn der Nationalfonds davon?
Ja, es geht darum, dass die Ergebnisse von Forschern, deren Arbeit mit öffentlichen Geldern finanziert wird, der Öffentlichkeit und anderen Forschern zugänglich gemacht werden.
Ist das denn heute nicht selbstverständlich?
Ja, könnte man meinen, es wäre selbstverständlich, aber die Realität, die sieht im Moment ganz anders aus. Es gibt einige wenige große Verlage, die wissenschaftliche Zeitschriften herausbringen und deren Abonnements, die sind sehr teuer. Eine Bibliothek, die ihren Forschern bieten will, was sie an Journals brauchen, muss dafür tief in die Tasche greifen. Damit bezahlen öffentliche Institutionen also zweimal für die Forschung sozusagen. Einmal, damit die Forschung gemacht wird und dann noch einmal, wenn sie die Forschung nutzen wollen.
Also heißt das alles, es ist das Ziel, die Macht der Verlage von Fachzeitschriften zu brechen?
Ja, so könnte man das sagen. Und der Schweizer Nationalfonds, der steht damit nicht allein. Weltweit beteiligen sich viele Universitäten und auch Forschungsförderer an dieser Open Access Bewegung. Ein Weg, um die Verlage zu umgehen, ist, neue Zeitschriften zu gründen, die teils nur noch online erscheinen. Und diese Journals, die verdienen ihr Geld dann nicht mehr über Abonnements. Sie veröffentlichen die Studien von Forschern gegen eine Gebühr.
Nun stehen die renommierten Fachverlage auch für Seriosität. Forschungsergebnisse werden vor der Publikation geprüft. Besteht da nicht die Gefahr, dass durch den Open Access auch unseriöse Studien publiziert werden können? Wir haben ja gestern ein solches Beispiel beleuchtet.
Ja, das ist tatsächlich ein Haken. Sogenannte Predatory Journals, zu Deutsch Raubjournale, publizieren fast alles, solange man dafür bezahlt. Das Beispiel, das wir gestern thematisiert hatten, stammt aus der Tabakindustrie, die dieses Schlupfloch ganz bewusst ausnutzt, um für sie vorteilhafte Ergebnisse zu publizieren, in dem Fall zu neuen Tabakprodukten, wie zum Beispiel E-Zigaretten. Und genauso macht es auch die Pharmaindustrie.
Und wie wird dieses Problem gelöst, respektive dieses Schlupfloch gestopft?
Ein Stück weit bleibt Betrug immer möglich. Das gilt für Open Access Journals genauso wie für die etablierten Verlage. Im Fall von Open Access aber versuchen die Forscher jetzt selbst, Kontrollen zu etablieren. Es gibt zum Beispiel das Directory of Open Access Journals an der schwedischen Universität Lund, eine Art Verzeichnis, das nur Open Access Journals listet, die Macher als seriös einstufen. Und viele der neuen Zeitschriften machen möglichst transparent, wie sie die Qualität der Studien prüfen. So etwas spricht sich dann herum und prägt den Ruf eines Journals.
Wie stark, Katrin Zöffel, hat sich die Idee Open Access inzwischen durchgesetzt? Müssen die etablierten Verlage fürchten, dass ihnen das Wasser abgegraben wird, dass sie gar pleite gehen?
Also pleite gehen wohl nicht, aber es könnte schon sein, dass die Verlage oder zumindest einige davon ihr Geschäftsmodell überdenken müssen. Vergangene Woche haben sich 11 europäische Forschungsförderer festgelegt, dass sie ab 2020 nur noch Forscher fördern wollen, die ihre Ergebnisse und Studien sofort öffentlich zugänglich machen. Da ist der Schweizer Nationalfonds zwar noch nicht mit dabei, aber die Schweiz hat trotzdem schon jetzt den weltweit größten Anteil an Studien, die Open Access publiziert werden. Es sieht also aus, als würde diese Idee sich langfristig durchsetzen.
Danke, Katrin Zöffel aus der SRF Wissenschaftsredaktion. Ja, welche Chancen Open Access bietet, welche Risiken, darüber diskutieren wir gleich ausführlicher mit dem Präsidenten des Forschungsrats des Nationalfonds und mit einem Wissenschaftshistoriker im Tagesgespräch auf SRF 1 und 4 nach den Schlagzeilen des Mittags, heute mit Maybrit Horlacher.
Durch die Schweizer Alpen sind erneut weniger Lastwagen gefahren. Wie das Bundesamt für Statistik mitteilt, sind im ersten Halbjahr rund 480'000 Lastwagen gezählt worden, 2,5% weniger als im Vorjahreszeitraum. Dass Betreiber von Schweizer Kernkraftwerken seit 2015 mehr für die Stilllegung der Anlagen bezahlen, ist rechtens. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Auch habe der Bundesrat die Kompetenz, die Beiträge der KKW um 30% zu erhöhen. Der Nationalrat will bei den Schutzwesten für Armeeangehörige nicht sparen. Der Ständerat wollte die entsprechenden Ausgaben im Rüstungsprogramm von 200 Millionen Franken noch halbieren. Das Geschäft geht nun zurück in den Ständerat.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.